Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Ja, dann herzlich willkommen Eva Resch bei Woke Women at Work. Wir freuen uns sehr, dass du heute den Weg zu uns aufgenommen hast hier ins Studio.
Danke.
Und genau, mir bleibt die Ehre, dich kurz vorzustellen und ich bitte dich dann einfach zu ergänzen und weiterzumachen. Du hast lange Zeit in einer sehr namhaften Beratung, Personalberatung, Managementberatung gearbeitet und dich dann nach der Elternzeit mit deiner Tochter selbstständig gemacht mit einem super, super spannenden Business, das sich Crispy Coaching nennt, wo ich auch schon mal so von außen drauf geguckt habe, selber als Personaler und dachte, oh, wie spannend und müsste man sich eigentlich mal mit auseinandersetzen und ein paar Leute hinschicken und dazu wollen wir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel mehr erfahren und genau, hast glaube ich, unseren Podcast gehört und dich dann bei uns gemeldet und gesagt, oh, ich glaube, ich könnte auch ein bisschen erzählen von mir.
Und wir, das finde ich total. Wir folgen uns. Eva und ich haben uns, glaube ich, 2018 das letzte Mal gesehen tatsächlich.
Ne? Genau,
wir folgen uns auf Social Media. Und eigentlich weiß man voll viel irgendwie und dann doch überhaupt nicht. Und deswegen war das super, super spannend, dich jetzt so wieder zu treffen und anders neu nochmal kennenzulernen. Da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Und lieb deine Kette.
Dankeschön.
Crispy.
Ja, genau. Alles on brand. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, danke sehr gerne. Magst du einfach mal ein bisschen erzählen zu deinem Werdegang und genau, was dich nach Berlin verschlagen hat und wie es dann weiterging?
Super gerne. Ich überlege da immer, wo ich anfange, aber das, was für den Kontext relevant ist, das erwähne ich dann doch gerne. Ich bin geboren und aufgewachsen international, so einmal, meine Eltern haben mich einmal um den gesamten Globus geschleift, also so in Australien geboren, da sage ich mal, das zählt aber nicht, da war ich nur als Baby, dann war ich zweimal in Südamerika, zweimal in Italien, zwischendurch immer mal so ganz kurz in Deutschland und habe dadurch schon im frühen Alter, bis ich 17 war, war ich im Ausland, ganz viele unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Menschen kennenlernen dürfen. Und das ist auch so die Wurzel meines Interesses für Kommunikation und Psychologie. Und das habe ich dann auch studiert im schönen Berlin und habe gedacht, so, ich möchte irgendwie verstehen, warum Menschen in Gruppen so sind, wie sie sind. Und das hat mich natürlich zu Arbeits- und Organisationspsychologie geführt. Und dann habe ich in der Zeit meines Studiums schon in unterschiedlichen Beratungen gearbeitet, habe gesehen, das finde ich spannend. Ich möchte gerne im Kontext HR in der Unternehmensberatung verstehen, wie Unternehmen funktionieren, wie Führung funktioniert und habe mich da dann auch spezialisiert, habe noch einen Master gemacht im HR-Feld, habe in einer kleinen Trainingsbude Trainings gebastelt, also alles, was man dann so macht in den 20ern. Ich habe nach dem Studium dann bei der Firma Kienbaum angefangen. Das ist bis heute eine der renommiertesten HR-Beratungen in Deutschland, die auch international unterwegs sind. Damals war es die einzige, die alles angeboten hat. Also es gab so spezialisierte Beratungen, da musste man sich dann entscheiden, mache ich jetzt Assessment Center oder mache ich Trainings oder mache ich Coaching oder Outplacement oder was auch immer. Und Kienbaum hat damals dieses Spektrum schon abgebildet, von Recruiting über Diagnostik, über Development und das fand ich spannend.
Und auch sehr, sehr wissenschaftlich und psychologisch angehaucht im Vergleich zu anderen Dienstleister.
Absolut, ja, genau. Die waren immer als die Psychologenbude bekannt. Also als Psychologe hat man gesagt, wenn in die Beratung, dann ist das ein guter Weg. Weil damals war es auch noch so, weil ich ja schon uralt bin, damals war es schon noch so, dass in klassischen Unternehmensberatungen hat man oft zu hören gekriegt, ja, macht nichts, dass du Psychologin bist. Wir machen dich schon zum BWLer.
Ja, so, ja, ne? Genau.
Ja, genau. Das war echt so. Und da war ich dann super lange bei Kienbaum. Da arbeiten wirklich ganz viele tolle Leute. Ich habe ganz viele junge, gerade so auf Juniorberater- und Beraterebene, die können gut rekrutieren. Da arbeiten viele Talente, die echt irgendwie gute Werte haben. Und ich habe mich in meinen Teams da immer super wohl gefühlt. habe da international gearbeitet, ganz viel so in der Automobilindustrie, in der Produktion, so internationale Führungskräfteprogramme entwickeln dürfen und so. Das war wirklich super spannend und war dann zum Schluss dort Projektleiterin. Und dann kam dann aber so ein bisschen, das ist heute auch anders, kam dann aber so ein bisschen so die gläserne Decke, die es so nach oben gibt, wenn man dann irgendwie tatsächlich ja schon eine Weile da ist. Und ich habe dann meine Tochter bekommen und bin wiedergekommen. Und dann ging der Weg nicht so richtig weiter. Ich habe mich mit Kimam da immer sehr verbunden gefühlt. Aber diese Anforderungen, nicht frei entscheiden zu können, an welchem Tag man wo ist, sondern eben projektbezogen auch mal spontan in drei Städten in einer Woche sein zu müssen, um irgendwelche Assessment Center durchzuführen. Oder eben doch mal spontan. Mein jetziger Geschäftspartner Felix, der hat mal innerhalb von einer Woche Assessment Center in Köln, Paris und dann muss er noch nach Shanghai und so. Und das alles so in einer Woche. Und das sind halt, das ist nicht vereinbar mit Familienleben. Und da mir das aber wichtig war und ich nicht meine Tochter wegorganisieren wollte, bin ich dazu gekommen zu sagen, so Mensch, was wolltest du eigentlich seit dem Studium immer machen? Was Eigenes gründen? Und dann habe ich überlegt, was hat mich eigentlich davon abgehalten? Es war so ein bisschen Imposter-Syndrom, ne? Weil Beratungen ziehen ja auch highly unsecure overachievers an. Und ich habe mich das nie getraut zu gründen, weil ich dachte, was habe ich schon zu sagen? Mein Gott, ich bin in meinen 30ern, ich habe doch gar keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment, wenn ich mir so anhöre, was andere, die irgendwie sehr präsent sind, was die so erzählen, eigentlich kann ich das doch auch. Und dann habe ich gesagt, schlimmer kann es jetzt nicht werden von der Arbeitsbelastung, da kann ich auch selber was gründen. Und so ist Crispy Coaching entstanden, da aus diesem Wunsch heraus, selber gestalten zu wollen. Das war so der, naja, das war so einer der Gründe. Und der zweite Grund, warum ich Crispy Coaching gegründet habe, war inhaltlich der, dass ich es immer unheimlich genossen habe, mit internationalen Führungskräften zu arbeiten. Und das hat mir in einer doch noch relativ deutschen Beratung dann doch sehr gefehlt. Das waren schon dann auch zum Teil sehr deutsche Mittelständler, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Nichts gegen deutschen Mittelstand, aber ich mag dieses Internationale einfach, auch wegen meinem Background. Und da habe ich auch eine Marktlücke gesehen. Also es gibt wenig, was für internationale Teams funktioniert auf dem Weiterbildungsmarkt. Und es gibt wenig, es gibt wenig Beratungshäuser, die mehrsprachig Trainings und Coachings anbieten und die auch diese Internationalität verstehen. Also was sind denn die interkulturellen Herausforderungen in einem gemischten Team? Und ein zweiter Aspekt war, dass mir viele Entwicklungsmaßnahmen, die Beratung gerne so von außen in ein Unternehmen reinbringen, zu punktuell waren. Da wird dann groß irgendwie ein Führungskräfte-Workshop gemacht und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber danach werden die Leute häufig allein gelassen damit, weil das auch nicht das ist, was in so Projekten so viel Geld bringt. Und bei Crispy Coaching haben wir eine Akademie aufgebaut, die Crispy Academy. Und diese Akademie richtet sich eigentlich an alle, die so durchs Raster fallen, wenn sie eigentlich Hilfe von der Beratung bräuchten. Das heißt, kleine Unternehmen, Startups, Scale-Ups, die einfach noch keine internen Weiterbildungsmöglichkeiten haben, die jetzt auch keine riesen Personalbudgets haben. Einzelpersonen, die sagen, ja, ich habe hier irgendwie so 1.000 Euro von meinem Arbeitgeber gekriegt. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ich kann mir davon jetzt irgendwie ein teures Training kaufen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das was bringt, ne? Und ja, internationale Teams, die sagen so, wir brauchen einfach Begleitung. Und ich habe ein Team aufgebaut in den letzten 5 Jahren. Wir sind größtenteils Psychologen auch. Das war so die Lehre aus meiner früheren Zeit, dass das wirklich sinnvoll ist, die persönliche Entwicklung von Menschen durch Psychologen begleiten zu lassen.
Waren es dann die BWL-Psychologen? Das ja erwähnt, ja. Felix war auch bei Kimbaum, ne?
Ja, die BWL-Psychologen gibt es eben bei Kimbaum nicht. Das waren alles, also Felix kenne ich aus der Zeit, er war mein erster Junior, mein erster Prakti sogar noch davor. Der war, als ich noch selber Junior war, war das mein erster Praktikant. Und wir kennen uns also schon mega lange. Und er ist dann nochmal weggegangen und war bei Rocket Internet und war einer der Assistenten direkten von einem der drei, ich weiß gar nicht von welchem, der Samba-Brüder, ist dann ganz schnell wieder zurück zu Kimbaum gekommen und war dann in meinem Team, ganz lange. Und das ist mein einer Geschäftspartner. Und meine andere Geschäftspartnerin, die Svenja, die kenne ich auch aus meiner Zeit bei Kienbaum, ist auch Psychologin und hat dort auch so Development-Projekte und Coaching-Projekte gemacht. Und als ich Crispy Coaching aufgebaut habe, habe ich gesagt, ich brauche Leute, die einen psychologischen Background haben, aber eben auch Business Experience. Ne? Und das hat Felix und Svenja auch, die hat ein Startup hier in Berlin mit aufgebaut. Und ich brauche auch Leute, die zackig sind, die crispy sind, also die für junge Zielgruppen, die Führungskräfte, die zu uns kommen, die sind so ab 25, würde ich sagen, bis 40. Die wollen nicht in einem verstaubten Konferenzraum im Hotel XY Canapés irgendwie essen und über Teppiche, ihr wisst, was ich meine.
Die Teppiche, ja.
Die Teppiche.
Gestaltet sich ein Bild im Kopf.
Ja. Ne? Und das ist ja bei vielen Trainingsanbietern schon noch so. Da steht dann ein Trainer, der das seit 30 Jahren macht, aber auch nur das. Und der immer noch nur PowerPoint-Folien zeigt. Und ich habe gedacht, das muss doch in geiler gehen. Das muss doch irgendwie in cool gehen. Und deswegen habe ich mir ein Loft gesucht. Das habe ich auch über eine gute Freundin von mir, die dort auch Trainings gibt, gefunden. Und habe gesagt, wir machen das jetzt in Crispy. Und wir bauen coole, stabile Konzepte, die wirklich was bringen für Leute. Wir gucken, was sind wirklich die Themen, die für Teams und Führungskräfte echt relevant sind im Business. Und wir bauen einen modularen Baukasten, das heißt, ihr könnt einmal zu uns kommen oder halt ganz oft und machen das Ganze irgendwie mit geilem Kaffee, geilen Snacks, in der, mit guter Musik noch, ne? Und so hat sich dieses Business entwickelt. Ich bin wirklich total stolz. Wir sind inzwischen 6 Leute. Wir machen auch Inhouse-Projekte. Mein Herzblut ist so diese Academy, das liebe ich total. Aber wir machen auch tolle so Inhouse-Projekte, ganz klassisch natürlich. Und so haben sich da so unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt. Wir haben auch so eine Coaching-Journey. Und ja, alle, die bei uns sind, also wir sagen immer, wenn jemand bei uns arbeitet, dann muss man gerne mit diesen Leuten Zeit verbringen wollen, weil Lebenszeit total wertvoll und begrenzt ist. Und keiner von uns Lust hat, also wenn man irgendwie morgens mit den Augenrollen irgendwie in Slack-Call gehen muss, dann ist was falsch. Und da achten wir total drauf. Wir sind alle so ganz ganz sanft zueinander und haben aber auch ganz viel Spaß, weil ich habe schon so viel Frust gesehen, wenn ich mit Führungskräften arbeite und so viel Verzweiflung. Ich sage den Leuten auch immer, ey, ihr habt nur ein Leben. Entweder ändert ihr das Team, in dem ihr jetzt seid und ihr macht so lange Rabatz, bis das gut läuft oder geht. Dann handle ich mir dann immer Ärger mit einem C-Level ein, mit denen ich auch in Coachings arbeite. Ich sage immer so, Eva, das darfst du nicht sagen. Ich so, doch, das bringt keinem was. Es bringt keinem was, wenn die Leute nur mit halbem Herzen da sind. Das führt zu nichts. Das führt nur zu Frustration. Was nicht heißt, dass man beim ersten Moment gleich die Beine in die Hand nehmen soll und rennen soll. Aber man muss irgendwie die Dinge doch mit Herzblut tun und mit Liebe und mit Freude. Das hat mir mein Papa mitgegeben. Der ist so ein alter Stoiker. Der hat immer gesagt, Panterei, alles fließt. Und wenn es nicht fließt, dann ist es Mist. Und das versuchen wir zu vermitteln und in unseren Coachings und Trainings irgendwie den Leuten mitzugeben.
Ja, super spannend.
Ja.
Das war jetzt ganz viel. Ja, sorry.
Ja. Wo setzen wir an? Wo steigen wir ein?
Ich würde noch mal gerne
noch
auf
mal zurück.
Ja. Bitte auf mal den zurück Moment, wo du gesagt hast, hey, pass auf, ich gründe. Weil du gesagt hast, so schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Ja, du hast deine Tochter bekommen und ich nehme an, das war noch vor Covid-Zeiten, was das Reisevolumen angeht, so wie du es beschrieben hast. Ne? Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, das funktioniert hier so nicht mehr?
Ja.
Gab es einen Auslöser?
Ja, das war das Projekt, in das ich wieder eingestiegen bin, nachdem ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin. Ich hatte die Idee damals, das war vielleicht auch blauäugig, keine Ahnung. Ich habe mich sehr identifiziert mit meinem Arbeitgeber und habe gesagt so, hey, wir schaffen das irgendwie schon zusammen. Wir finden irgendwie eine Lösung dafür, dass der euren Anforderungen gerecht wird und meinen. Und meine Anforderung war, ich möchte im ersten Jahr meiner Rückkehr nicht so viel arbeiten, also vielleicht Teilzeit wäre das irgendwie möglich und ich möchte nicht so viel reisen und ich habe auch noch gestillt und dann haben die gesagt, hey Eva, super cool, du bist ja jetzt dann da bin ich gerade nach Berlin gezogen, davor habe ich in München gewohnt und Da meinten die, super cool, guck mal, da haben wir ein tolles Projekt für dich. Das ist in Braunschweig, da machst du Assessment Center. Da musst du morgens nur um 6 losfahren. Das heißt, du kannst zu Hause schlafen. Und dann bist du auch abends wieder da.
Ah. Oh.
Und ja, ne, also das geht natürlich mit einem Säugling, der nachts schreit, das ist gar kein Problem. Und da habe ich gesagt, so Leute, nee, das geht nicht. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Und dann haben natürlich auch noch Möglichkeiten gesucht, so ist ja nicht. Dann haben sie gesagt, okay, dann bei uns im Büro Assessment Center. Habe ich gesagt, ja, okay, das geht. Dann habe ich das gemacht, ne, und habe meine Tochter betreuen lassen durch meinen Mann und meine Eltern. Habe dann immer noch abgepumpt, was man dann da so alles macht, ne, was halt alles so sein muss. Und habe dann da von morgens bis abends irgendwie Assessment Center gemacht. Und es war ein relativ, das Projekt verlangte dann auch, dass man sich abends noch in Calls einschaltet um 11, wo ich auch gedacht habe, so, boah, ideal ist das alles nicht. Mhm. Musste ich mich dann immer stumm schalten, weil meine Tochter gebrüllt hat und so, das war irgendwie fürchterlich. Und an einem Tag, da saß ich mit einem Director, das waren immer zwei Leute in einem AC, da saß ich in einem AC und wir haben auf den Kandidaten gewartet und ich hatte eine Kaffeetasse dabei. Und ich hatte echt nicht gut geschlafen, also wirklich nicht. Und dann meinte der, stell mal die Kaffeetasse weg. Bring die mal raus. Und ich so, wieso? Ja, das ist unprofessionell. Ich so, es tut mir leid, du, ich habe nicht geschlafen. Es geht mir echt nicht gut heute. Lass mir bitte den Kaffee. Ist doch jetzt nichts bei, habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das ist mir scheißegal, wie es dir geht. Und da habe ich gesagt, okay. Und damit ist dieses Kapitel beendet. Das habe ich natürlich nicht gesagt in dem Moment, aber da ist so eine Klappe gefallen, habe ich gedacht so, und genau das ist das Problem, weil das sollte es nicht sein. Ich meine, das war irgendein Kollege, aber trotzdem. Und habe ich gedacht so, hey, wenn wir hier so auf Kante genäht sind und so und der menschliche Faktor nicht so wichtig ist, das kann ich besser. Und das will ich auch anders machen. Man muss dazu sagen, das ist alles ja auch schon lange her. Und meine Kollegen in allen Ehren da, es gab dann Generationenwechsel auch in der Führung. Ne? Das ist ja ein Familienunternehmen. Mhm. Und ich glaube, inzwischen seit der Zeit hat sich da auch ganz viel verändert. Und Beratungen sind einfach auch hart. Das ist einfach so. Beratungsgeschäft ist einfach kein leichtes Geschäft und Leute werden, es ist ja auch das Konzept up or out, ne? Mhm. Deswegen ist das auch gar kein persönlicher Vorwurf an der Stelle, aber es hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und ich habe mir gedacht so, boah, nee, Leute, das will ich nicht. Und wenn man hört dann auch in der Beratung so Aussagen, ne? Wie so, ist schon okay, dass du ein Kind hast, aber sollte man halt nicht merken, ne? Oder so Teilzeit, ich dachte, du bist ein Performer. Das sind alles so Sachen, die hört man in so einem Umfeld, ne? Ob das jetzt von einem Recruiter ist oder aus anderen Beratungen und so. Und da habe ich mir gedacht, so Leute, also ganz ehrlich, dann mach das mal, aber ich mache was anderes. Mhm. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass du ja 10 Jahre da warst, zum einen auch, was du schon geschildert hast, die Verbundenheit, die du gefühlt hast, du musst ja auch schon ein dickes Fell gehabt haben, dadurch, dass du da schon lange mit dabei warst. Ne? Und
absolut. Also ja, ich habe nie rumgeheult. Als ich noch kein Kind hatte, habe ich immer, wenn es verlangt war, lange gearbeitet. Ich bin hingereist, wo man mir gesagt hat, dass ich hinreisen soll. Ich war immer schon so ein bisschen kantig. Also es gab auch immer Führungskräfte, die mochten mich, glaube ich, nicht so. Andere fanden mich dafür. Bei mir ist es eher so love it or hate it. Mhm. Und ich war denen immer schon so ein bisschen zu rebellisch, weil ich kann einfach auch mit Obrigkeit gar nicht gut umgehen. Aber ich habe das echt lange gemacht und ich glaube, ich hatte auch während der Zeit einen undiagnostizierten Burnout, weil ich einfach unheimlich viel gearbeitet habe. Und mir hat das auch Spaß gemacht. Und ich habe das ja auch eingangs erwähnt. Ich hatte Gott sei Dank in meinem Team ganz tolle Leute. Und es gibt auch ein paar Direktoren, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die wirklich super toll waren. Aber insgesamt ist es halt einfach ein toughes Business. Und die meisten, also immer wenn ich erzählt habe, ja, ich mache das seit 9 Jahren, haben die mich immer angeguckt, so seit wie vielen Jahren? Weil die meisten halt dann doch das so im Schnitt so 4 Jahre machen oder dann in die Führung gehen, ne?
Ja. Ja. Ich habe meine Bachelorarbeit für Ernst & Young geschrieben, also von einen für die Big Four, aber ich habe die verglichen mit PricewaterhouseCoopers. und zwar zum Thema Diversity Management und fand die Ansätze der beiden super, super spannend. Mhm. Und da ging es, das war 2010. Und ich weiß nicht, ob das ja auch gesagt, Generationenwechsel, es hat sich viel verändert. Ja. Da ging es ganz viel auch um gläserne Decke. Die Ernst & Young hatte eine Partnerin.
Ja.
Die haben sie natürlich auch sehr vorgezeigt, ne? Aber vieles war, also die beiden Ansätze fand ich interessant als Ergebnis war, PricewaterhouseCoopers hat es von innen mit internen Gruppen versucht, intern aufzubauen und auch wirklich geguckt, was ist der Bedarf von Frauen, um flexibel arbeiten zu können in einer Wirtschaftsprüfung, Beratung. Und bei EY war das eher sehr im Außen auch dargestellt, viel Cutter der Vielfalt, extra eine Position geschaffen, aber intern noch gar nicht so bekannt. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie unterschiedliche Ansätze funktionieren und wie mit dem Thema Diversity umgegangen wird. Und um zu gewährleisten, dass Frauen auch die gleichen Entwicklungschancen haben wie Männer.
Ja.
Und ich weiß nicht, wenn man heute so drauf guckt, ich weiß nicht, ob sich so viel verändert hat. Ich denke mir oft so, wir gehen wieder viele Schritte zurück, um jetzt nochmal so Metaebene aufzumachen auf das Thema und wo du ja auch gescheitert, oder nicht gescheitert, wo du gesagt hast, stopp, so möchte ich nicht arbeiten.
Ja.
Ich hab ja auch Big Four Vergangenheit.
Ja, stimmt auch, genau.
Ja. Ich muss dir erstmal recht geben. Beratungen sind einfach hart.
Ja.
Und ich habe hauptsächlich in internen Funktionen, also ne, den Core Business Service gearbeitet. Mhm. Also, und da hieß es dann immer, naja, wir müssen ja beweisen, dass wir sind ja ein Cost Center, kein Profit Center, dass wir das Geld noch mehr wert sind als die Berater da draußen. Deshalb machen wir immer noch mehr als die Leute, die auf Projekte gestafft sind. Was ist das denn für eine bescheuerte Herangehensweise? Das kann ja gar nicht funktionieren. Du wirst ja trotzdem kein Geld einnehmen, auch wenn du mehr arbeitest. Ja, du wirst dich völlig verausgaben. Ich fand allerdings damals bei EY, das war total genderneutral gerecht. Ja? Mhm. Also wer sich richtig, richtig reingekniet hat, ist halt weitergekommen, egal ob Mann oder Frau. Natürlich, wenn dann im Hintergrund irgendwie die Care-Arbeit und Betreuungskomponenten drumherum entsprechend nicht da sind oder fliegt man früher oder später auf die Nase. Also gerade mit dieser Doppelbelastung.
Ja.
Ich muss irgendwie die Familie zu Hause noch managen. Ja. Und
ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich glaube also zum Beispiel bei der Beratung, bei der ich war, gab es durchaus auch weibliche Führungskräfte. Es ist eher das Problem, wer übernimmt die Care-Arbeit. Mhm. Ne? Wenn man als weibliche Führungskraft jemand hat, der sich um die Kinder kümmert, dann funktioniert das auch. Mhm. Aber es funktioniert sehr...
So war das auch bei besagter Partnerin. Ne?
Ja.
Also zumindest zu meinen Zeiten. Also es gab so ein Vorzeigemodell, 4 Kinder zu Hause und man hat aber natürlich sonst wie viel Nannies und Männer, die sich da Vollzeit drum kümmern.
Ja. Aber also um dem vielleicht auch eine positive Konnotation zu geben, weil wenn ich gucke, ich sehe das ja jetzt nur noch so aus der Ferne, aber einige meiner Kolleginnen, mit denen ich im Team war, sind inzwischen Führungskräfte und leiten große Bereiche und sind noch dort. Und das ist natürlich schön zu sehen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ausgeglichen es inzwischen ist, aber ich glaube, es geht auf jeden Fall zumindest dort in die richtige Richtung, was ja gut ist.
Aber mit Familie meinst du, oder?
Ja, die haben auch Familie.
Mhm, ja.
Ja. Ja, ja, doch. Aber was dann die Hintergründe sind, das weiß man ja nie so genau, ne? Also hat man irgendwie Unterstützung, was ja auch vollkommen legitim ist, ne?
Total, ja.
Ja, genau, ja. Aber Unternehmen führen ist auch mit Kindern gar nicht so leicht, nur dass ich halt selber bestimmen kann, wann ich wo zu sein habe.
Ja.
Ja,
genau. Ja, in meinem Kopf rattert es gerade, ihr beide habt euch ja für die Beratung entschieden und es war für mich so absurd. Ich dachte so, also ich fand es spannend und ich hatte diesen Touchpoint. Ich hätte da auch nach meiner Bachelorarbeit bestimmt, wenn ich das gewollt hätte, irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen.
Klar.
Und ich dachte so, oh nee, das ist so gar nicht mein Umfeld. Also
ich war da auch immer ein bisschen der schräge Vogel. Ich war immer ein bisschen zu laut, ein bisschen zu lustig. kam gar nicht gut an. Also ich habe am Anfang echt auch harsches Feedback gekriegt, so von wegen, ich habe einerseits sehr gutes Feedback gekriegt. Ich wäre da ja nicht so lange gewesen, wenn ich das nicht auch gut gemacht hätte, weil ich war sehr angstfrei. Also ich weiß noch, mein erster Chef, der war cool, der ist inzwischen auch in einer anderen Beratung, der Matthias. Und der Matthias meinte immer so, Eva, du kannst dich vor irgendwie so ein, hier so vor so eine Gruppe bei Senior Manager stellen. Warum hast denn du keine Angst? Ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, mach das einfach. Und das war halt ganz lustig, weil ich irgendwie einerseits irgendwie so ein paar Fähigkeiten mitgebracht haben, die mir da total was gebracht haben, also so Improvisationen und vor Gruppen sprechen können. Aber ich war immer so ein bisschen zu crispy halt, ne? Also ich war immer so, es waren immer durchaus dann dieses so, diese Ernsthaftigkeit, die für mich nichts mit Kompetenz zu tun hat, aber in bestimmten Kreisen durchaus irgendwie damit verbunden wird, ne? Kompetenzanmutung, wer lustig ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen blöd. Das war durchaus auch manchmal eine Herausforderung, ne? Und jetzt sehe ich aber in meinem eigenen Unternehmen und mit meinen Kunden so, ha, ja, stimmt, es gibt einfach auch Zielgruppen, da passt genau das total gut. Ja.
Ja. Ja, also ich gucke euch beide so an, denke ja, ihr seid Powerfrauen und diese Danke. Erfahrung hat euch ja auch dahin gebracht, wo ihr seid. Ne?
Ich glaube, ich habe das damals auch so als eher als Sprungbrett gesehen, ja. Tatsächlich. Mhm. So, wir fangen da mal an. Ich habe ja natürlich so als erstgeborene, wohlerzogene Tochter so dieses Leistungsmotiv auch so mit der Muttermilch mitbekommen und gedacht, komm, das kannst du auch. Ne? So leisten, leisten, leisten. Und wenn die jetzt alle 60 plus Stunden die Woche arbeiten, dann machst du das halt auch so. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ja, aber irgendwie, es bringt einem nichts. Und mir ging es zumindest zu diesen Beratungszeiten so viele sinnlose Meetings, unheimlich viele Calls, in denen ich drin hing, wo ich zum 10. Mal das Gleiche erzähle, nur einer anderen Zielgruppe, wo ich gedacht habe, hätte man es nicht einfach einmal zusammenlegen können oder können die sich nicht das Recording anschauen? Jetzt stellen die schon wieder die gleiche Frage. Und dann auch mit dieser Beratermentalität, jedes Loophole zu finden. Und was, wenn das und das passiert? Wie gehen wir denn damit um, wenn... Ja, können wir dann schauen, wenn die Situation tatsächlich auftritt. Ja. Wir müssen nicht alle Eventualitäten im Vorfeld irgendwie bis ins Detail durchdiskutiert haben. Das heißt, ich hatte auch solche Calls, vor allen Dingen in globalen Projekten, die dann irgendwie 21 Uhr abends losgingen. Super, gerade irgendwie geschafft, den Sohn ins Bett zu bringen und dann wieder zurück an den Rechner. Wo ich dann gedacht habe, das macht mir einfach keinen Spaß. Also
ja. Aber ich habe auch cool, also wir hatten Gott sei Dank, das ist bei diesen Trainings- und Diagnostikprojekten, da hat man gar nicht so viele Calls. Das ist bei internen Funktionen nochmal anders. Ich hatte echt das Glück, ich habe ein paar echt coole Sachen irgendwie erlebt in der Zeit, weil ich eben das Glück hatte, auch internationale Projekte zu betreuen. Und ich habe echt alles gegeben. Ich bin noch, das weiß ich jetzt noch, das war sehr lustig, das muss ich kurz erzählen. Als ich rausgefunden habe, dass ich schwanger war, war mein Mann gerade in Las Vegas auf einer Messe. Der war nämlich damals so im Sales Bereich. Und dann war der da irgendwie auf so einer Software-Messe. Und der kam sonntags, irgendwann mittags wieder an und ich musste sonntags abends nach Shanghai fliegen für ein Projekt. Was habe ich da gemacht? Irgendwie Assessment Center und Trainings, glaube ich, so ein großes Development-Projekt für eine Firma. Und ich habe an dem Morgen rausgefunden, dass ich schwanger bin. Und ich warte so zu Hause und mein Mann kommt so vom Flughafen zurück und wollte mir eigentlich nur Tschüss sagen. Ich so, ja, ich muss jetzt auch zum Flughafen. By the way, ich bin schwanger. Ciao, wir sehen uns in einer Woche. Und dann bin ich schwanger.
Das erstmal sagen.
Genau, viel Spaß mit dem Gedanken. Und dann bin ich so in den Flieger und wollte das natürlich in dem Moment noch nicht meinen Kollegen sagen. Ne? Und wer ist in dem gleichen Flieger? Unser Geschäftsführer, also der junge Nachfolger, der jetzt auch immer noch der Geschäftsführer ist. Und so, ach, das ist ja lustig, ich habe auch ein Projekt, das ist ja schön, dich zu sehen und so. Und ich so, oh Gott, und mir war halt irgendwie, ich war komplett durcheinander. Ne? Und dann kam mein anderer Projektpartner und der erstmal so, ach, das ist ja schön, dann können wir haben ja noch einen Tag Zeit, dann bereiten wir vor und dann gehen wir irgendwie essen mit dem Kunden. Und wie das in China so ist, man wird ja von den Kunden, da gibt's dann immer einen, der kümmert sich um jemanden, ne? Und die machen das dann so ganz persönlich. Und wir sind dann essen gegangen in Sushi-Restaurant. Sehr günstig, wenn man schwanger ist. Wir haben Gin Tonics getrunken, wo ich dann versucht habe, dem Kellner immer so an der Bar zu sagen, so, for me just water with ice and lemon, so it needs to look the... Erklär mal einem chinesischen Kellner in der Bar, dass das so, ne, genau, bitte fake. Und der immer nur so, yes, yes, yes. Und ich so, ach, und das war, also es war alles... Und es hat keiner gemerkt, bis wir auf meine chinesische Kontaktperson getroffen sind, die auch für Kienbaum in der Zeit gearbeitet hat. Und die war halt eine Frau, intuitiv. Alle anderen waren halt Männer, mit denen ich bis zu dem Zeitpunkt war. Und die guckt mich an, beugt sich so vor und flüstert mir ins Ohr, du bist schwanger. Und ich so, was? Und so, keine Sorge, ich verrate nichts. Und dann habe ich so dieses ganze Projekt gemacht. Mir war elendst übel. Ich musste mit den Kunden irgendwie essen gehen in China, was irgendwie manchmal dann durchaus herausfordernd ist, gerade wenn er ein bisschen schlecht ist. Und ich saß die ganze Zeit nur so da so, hey, cool, yeah, alles rockt es hier. Das war echt. Aber das waren halt auch irgendwie coole Erlebnisse. Also ich hatte wirklich da eine gute Zeit und habe auch viel gelernt irgendwie. Das war wirklich schon
lustig. Ja. Ich habe auch einen Teil meiner Frühschwangerschaft in China verbracht und das sehr bereut. Ich konnte kein asiatisches Essen mehr sehen, auch für die restlichen Schwangerschaften war ich immer so, ne, ich will das nicht.
Nee, genau.
Aber ich hatte tatsächlich, um auch mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, zu meinen Beratungszeiten eine ähnliche Situation. Ich war im Urlaub und habe festgestellt, oha, bin schwanger. Und habe mich mega gefreut, ne? Hatte damals schon meinen Sohn. Und wir sind wiedergekommen und ich habe angefangen zu arbeiten. Und den Tag darauf hatte ich eine Fehlgeburt.
Mhm.
Und natürlich, man weiß nicht genau, worauf man das zurückführen kann. Aber bei mir hat es damals so Klick gemacht und hatte, das hat schon was mit dem Stress zu tun. Für mich war das so dieses, du kommst zurück zur Arbeit und das Erste, was passiert ist, dein Körper sagt, nee, sorry, das kann jetzt nicht beides parallel, wir müssen uns entscheiden. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst dich auch entscheiden. Und dann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann suche ich mir was anderes, wo ich so zumindest mich um meine Familie kümmern kann und das Thema Familienplanung für mich abschließen kann.
Mhm.
Und das hat dann auch geklappt.
Ja, cool.
Aber ja, das war so der Turning Point, wo ich gedacht habe, nee.
Ja, und solche Sachen sind gar nicht eingeplant.
Ja?
Ne? Also das sind ja, und deswegen meine ich, wir haben nur ein Leben. Choose wisely, ne? Also das ist echt, manchmal fallen solche Sachen total unter den Tisch, ne? Und wir müssen uns um uns selber kümmern. Und das gilt für alle, nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer. Und das ist gut, wenn man dann den Mut hat, so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, nee, das funktioniert so nicht. Und das rate ich meinen Coaches auch ganz häufig. Ich sage ihnen auch, lauft nicht zu schnell weg, weil das Gras ist in jeder Firma gleich grün. Ihr denkt nur, das ist geiler in den anderen Unternehmen. Aber jedes Unternehmen hat Herausforderungen. Jedes Unternehmen hat ein paar gute, ein paar schlechte Chefs. Und es gibt immer irgendwas zu meckern. Also lauf nicht bei der ersten Hürde gleich davon, sondern kämpf auch ein bisschen. Aber wenn du an diesem Punkt kommst, wo du siehst, ist, ne, und da sind wir wieder bei den alten Griechen so, ich habe nichts mehr im Kontroll- und Einflussbereich, wo ich irgendwie einen Impact habe, dann mach was anderes. Also wir sind ja Gott sei Dank auch in einer Situation meistens, wo das geht. Ne?
Mhm.
Ja.
Ja. Deine Tochter ist jetzt mittlerweile 7 Jahre alt und deine Augen leuchten noch immer total, wenn du sie erwähnst und von ihr erzählst.
Ja.
Und das heißt, vor 5 Jahren wurde es Crispy.
Ja.
Dann hat es deine Tochter 2 Jahre, hast dann entschieden, du gründest. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, ja, das auch nicht immer jetzt auch einfach und herausfordernd, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Voll,
ne?
Ja.
Und die Herausforderung, also ich frage mich dann ja, wow, zu sagen, hey, ich mache das jetzt, also super, super mutig. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Also was für eine Person bist du? Mhm. Man kriegt ja jetzt einen Eindruck von dir. Crispy, du bist auch ein bisschen frech, forsch, du bist mutig, du gehst so den Weg. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Das ist ja gerade, also persönlich und beruflich.
Ja, wenn ich meine, wir haben witzigerweise gestern eine Beschreibung im Team gemacht für so ein Profil. Und da standen Sachen drin, wo ich dachte so, oh Leute, echt, das bin ich, das ist ja furchtbar. Stand dann drin, is always prepared, even when she's not. Wo ich auch dachte so, oh je. Also ich bin jemand, der Dinge sehr schnell macht. Ich probiere schnell. Und ich glaube, das ist eben auch für Unternehmertum wichtig. Und da stehen sich viele auch selber im Weg, dass sie irgendwie die schönste Idee haben, die irgendwie im stillen Kämmerlein aufpolieren, bis sie irgendwie perfekt ist und dann irgendwie gucken, was mache ich, für wen könnte das interessant sein. Und ich mache das so, wie es ja auch Startups machen, ne? Das ist einfach schnell am Markt testen, was
fail
kann.
Fast.
Ja, absolut. Was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Und ich glaube, ich bin da relativ angstfrei, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, hey, also zur Not kann ich auch kellnern. Also so ist es jetzt nicht, ne? Und ich habe, wenn ich überlege, wie ich es gemacht habe, ich glaube, was mir wichtig war, ist einfach so ein gar nicht so viel drüber nachdenken, was könnte alles schiefgehen, weil das blockiert, also mich zumindest, sondern einfach zu sagen, ich habe diese Idee, ich habe natürlich dann Recherche gemacht, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die aus der Branche sind, die sich damit auskennen und so. Aber ehrlich gesagt bringt das gar nicht so viel mit Leuten, weil da ist ja ein Bias drin. Wenn jemand, der es erfolgreich macht, der hat seinen eigenen Bias drin, sagt, mach mal genauso wie ich, was ja Quatsch ist. Na klar, kann man lernen von Leuten, die erfolgreich sind, aber du hast ja gar nicht die gleichen Rahmenbedingungen, nicht die gleiche Situation. Das heißt, da muss man vorsichtig sein. Da sage ich auch Leuten immer, seid vorsichtig mit Coaching-Programmen von bekannten Unternehmern, die sagen, ich bin erfolgreich, deswegen kann ich jetzt andere zum Erfolg coachen. Da gibt es ja sehr viele auf dem Markt, weil das ist einfach ein Wahrnehmungsfehler. Ne? So von wegen so, das sind meine 10 Tricks, die mich erfolgreich gemacht haben. Wäre ich vorsichtig mit. Und ich habe einfach gesagt, ich habe eine Idee und ich probiere jetzt einfach mal, ob das geht. Ne? Und ich hatte halt diese Idee, offene Trainings anzubieten. Das war, bevor es die Crispy Academy war, waren es halt einzelne Trainings. Und da haben mir alle gesagt, Eva, der Markt ist saturiert. Das haben so viele probiert, das funktioniert nicht. Und ich habe gesagt, doch, das funktioniert. Wir müssen nur gucken, so, wo wir genau ansetzen. Das heißt, ich habe mir eine Nische gesucht und habe genau in diese Nische so mal reingetestet und habe da auch so ein bisschen, ne, so verschiedene Konzepte mehr überlegt. Und dann Netzwerk. Und zwar nicht Netzwerk im Sinne von, ich gehe auf 80.000 Network-Events in Berlin, die alle ganz nett sein können, und lerne dann neue Leute kennen, von denen ich dann direkt was will, sondern ich spreche mit den Menschen, die mich eh schon als Menschen mögen, über meine Idee. Also auch, es gibt ja diese geteilte Meinung. Manche sagen, halt deine Idee geheim, sonst klaut sie dir jemand. Und andere sagen, sprich schnell über deine Ideen. Ne? Ich bin auf der Seite, sprich schnell drüber. Weil je öfter du drüber sprichst, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sagt, so, oh, das ist ja interessant. Ja, da kenne ich aber jemanden, mit dem könnte ich dich connecten. Und vielleicht so. Und so ist es bei mir auch gewesen. Ich habe sehr schnell ein Netzwerk gefunden an Leuten, die, ohne dass ich sie dafür bezahlt hätte oder sonst was, mich einfach so unterstützt haben. Die gesagt haben, so, ja, ist geil, ich tue mal dein Angebot auf meine Webseite. Ich bin SEO-optimiert. Eine andere meinte so, weißt du was, ich helfe dir bei der Webseite. Ich mach das eh gerne. So. Und ich habe irgendwie, weil ich viel darüber gesprochen habe, relativ schnell sehr viel Unterstützung, auch von Frauen, aber auch von Männern in der Branche erfahren. Natürlich gab es auch so dieses Belächeln, ne, so, ach, du machst dich jetzt mit Coaching selbstständig, ist ja nett, so, ne, so Freizeitbeschäftigung. Da habe ich gedacht, so, haha, ihr werdet noch sehen. Und dann einfach so dieses, keine Angst haben, weil das ist nur der Job. Ich liebe das, was ich mache und ich stehe da total hinter. Aber das ist doch, ist, also, selbst wenn man sich total zum Horst macht mit was oder echt scheitert, selbst wenn man Geld verliert mit einer Idee, es ist alles, also wenn es im Rahmen ist, alles verkraftbar. Das ist alles nicht so schlimm und man soll sich, und sich selber nicht so ernst nehmen, ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, genau. Und mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Dinge mit Herzblut tun, probieren, mit Menschen reden und dann findet man schon was. Ich habe Coaches. Ich habe eine Coachie, die hat ihren Chirurgenjob an den Nagel gehängt, weil sie unglücklich war und lebt jetzt auf Ibiza und macht da Kitesurfen und arbeitet auch in der Klinik als Chirurgin. Aber die war so, also auch vielleicht, also ich sag nicht, bloß nicht zieht alle nach Ibiza, das ist auch nicht die richtige Schlussfolgerung. Aber einfach auch mal mutig sein zu sagen, so, hey, das ist jetzt meine Idee und ich mache das jetzt mal. Und wenn das nicht klappt, dann machst du halt dann nochmal was anderes. So viele haben ja Angst, dich festzulegen und dann zu sagen, okay, und dann, wenn das falsch ist, dann ist es für immer kaputt. Ist es ja nicht. Gott sei Dank. Das ist ja auch anders als früher, wo man gesagt hat, oh, ein Lebenslauf mit vielen Abschnitten ist irgendwie ein Indikator dafür, dass jemand inkompetent ist. Das ist ja heute andersrum. Und das ist eine totale Chance, sich einfach auszuprobieren.
Total, ja. Ich habe noch so zwei Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Das eine ist das Thema Coachings, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Und du hast ja in deiner Erfahrung in der Beratung und selbstständig wahrscheinlich jede Menge verschiedene Männer und Frauen getroffen und erlebst die auch in ihren vielleicht Führungsrollen oder Herausforderungen allgemein. Gibt es so Unterschiede, die dir ganz plakativ auffallen zwischen den Geschlechtern oder zwischen den Themen, die auch im Coaching aufgebracht und besprochen werden? Geht auch in deine Richtung, Sarah. Aber
Das ist eine gute Frage, weil man könnte natürlich jetzt schnell so antworten, so ja, Frauen sind eher unsicher, Männer sind, aber das stimmt gar nicht. Bei mir sitzen auch, also erstmal, was ich generell wahrnehme, egal ob Mann oder Frau, ist, dass unheimlicher Druck auf den Menschen lastet. Es fangen ja ganz viele Leute in Coachings an zu weinen, weil sie das erstmal einen sicheren Raum haben, bei einer Person, die sie nicht kennen, wo es egal ist, ne? Und mein Coaching-Ausbilder hat immer gesagt, das ist gut, wenn die Leute weinen. Ich so, okay, gut. Da musste ich auch erstmal mit klarkommen. Aber Männer wie Frauen fangen an, in Coachings zu weinen, weil sie so belastet sind und so wenig Selbstvertrauen in sich haben und in den Wert, in ihre eigene Person. Und wenn man es Gender differenziert, würde ich schon sagen, tendenziell haben Frauen eher, sind eher, haben, also Glaubenssatzprobleme haben alle irgendwie. Sind halt unterschiedliche Glaubenssätze. Mhm. Und es gibt schon auch noch diese Tendenz, dass Männer eher so dieses sei stark, sei perfekt haben, Frauen eher dieses sei gefällig, sei perfekt, ne? Wenn man das so ein bisschen so nach den Antreibern differenzieren wollen würde. Das würde ich auch schon so unterschreiben können. Aber das gleicht sich an, finde ich. Mhm. Ich habe auch viele Coaches so aus der queeren Community, deswegen kann ich es gar nicht so gendern, weil da ist es dann wieder anders irgendwie. Mhm. Mhm. Was auch interessant ist. Das ist so, das mischt sich das irgendwie.
Ja.
Aber Frauen kommen natürlich häufig in Coachings auch einfach mit so diesen klassischen Problemen, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, wie mache ich das? Oder mir werden hier irgendwie gläserne Decke. Also all die Themen kommen natürlich bei Frauen häufiger. Und Männer kommen eher mit so proaktiven, so ich möchte überzeugender sein in meinen Pitches. Also da ist dann wenig, ist weh. Cheers, falls man das gehört hat. Hier war gerade ein kleines Dong. Also Männer sind eher so auf Optimierung häufig in Coachings. Also ich möchte überzeugender werden, ich möchte besser in Konflikten werden. Das heißt, da ist weniger ein Problem von außen vielleicht, so von wegen, ich komme hier nicht weiter.
Ja.
Das wäre vielleicht eine Differenzierung, die ich da machen könnte.
Oh, spannend.
Ja.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung?
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Darf ich die dazwischen schieben, wenn die passt? Zum Thema Führungskräfte-Coaching. Mhm. Bemerkst du in deiner Wahrnehmung einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen, was so die Haltung und den Führungsstil angeht in euren Trainings? Und wenn ja, welche sind das?
Mhm. Das ist super interessant, weil ich ja auch mit ganz unterschiedlichen Generationen arbeite. Das heißt, wir haben ne, so Starting Leadership ist so einer unserer Klassiker, das wird ganz viel gebucht. Und das sind ja relativ junge Führungskräfte, die sind ja meistens in ihren 20ern. Und ich arbeite aber auch mit den C-Levels zusammen. Die Unterschiede bei den C-Levels zwischen Männern und Frauen sind noch viel größer, weil das ist ja eher meine Generation, die sind dann vielleicht so Ende 30, 40 oder älter. Und da sieht man noch so ein bisschen so diese Gender-Stereotype, die wir vielleicht auch so im Kopf haben. Ne? Also Frauen trauen sich vielleicht nicht, direktes Feedback zu geben. Männer müssen ein bisschen ihre Emotionen kontrollieren, damit sie ihre Leute nicht zu schnell irgendwie anpfeifen oder so. Das sieht man da schon noch so ein bisschen, so diese typischen Muster, ne? Eher patriarchalischer Führungsstil versus zu soft, sich nicht durchsetzen können. Und bei der jungen Führungsgeneration aber nicht mehr so. Mhm. Die entsprechen nicht mehr so diesem Bild. Ich sehe da ganz viele reflektierte junge Männer, die einen Zugang zu ihren Emotionen haben, die irgendwie gar nicht so dieses Bild, ich bin so, ich muss stark sein und ich darf bloß nicht zeigen, dass ich unsicher bin. Da sind ganz viele dabei, die da sehr viel mehr in touch mit ihrer weiblichen Seite, könnte man es nennen, sind. Und Frauen, die auch durchaus von Anfang an gar nicht in Frage stellen mussten, muss ich hier extra tough sein, um überzeugend sein als Frau. Deswegen, ich sehe da echt einen Generationenwechsel, so bei den jungen Führungskräften, was mir echt Hoffnung gibt. Aber das ist wirklich jetzt erst die letzte Generation, weil die ganzen Gründer, die ich so kennenlerne, da sehe ich schon noch eher so diese älteren Muster, die es auch so in meiner Generation noch typisch gibt, ja. Ja, würde ich sagen.
Ja, super spannend. So, jetzt haben wir vorhin ganz viel über Vereinbarkeit gesprochen und
Genau, dass es als Gründerin besser, einfacher geworden ist. Nicht immer leicht, aber besser zu kontrollieren und besser einzurichten. Und mich interessieren ja auch immer die Ressourcen, die du hast und wer dich unterstützt in deinen Vereinbarkeitsthemen und welche Rolle wer da spielt.
Ja. Ja, da habe ich ganz viel Glück und Pech gleichzeitig. Das ist wunderbar und schrecklich und schön. Als ich gegründet habe, habe ich mit ganz tollen Ressourcen gründen können. Wir sind ganz bewusst nach Berlin damals gezogen, weil meine Eltern hier leben. Mhm. Und die auch super fit sind und total Bock hatten, irgendwie uns zu unterstützen. Meine Schwiegermutter lebt in Kaiserslautern, die hat uns auch ganz toll unterstützt. Das heißt, wir haben einfach ein familiäres Netz, was uns unheimlich geholfen hat. Und ich habe einen tollen Mann, der auch mit der Grund ist, warum ich mich getraut habe zu gründen. Weil immer, wenn ich gesagt habe, so, oh, und was, wenn es nicht klappt, hat der immer gesagt, ja, mach mal. Das wird geil. Weil der ist nämlich selber so ein krasser Unternehmer. Ne? Und der hat schon seit seiner Jugend immer irgendwelche Sachen gegründet und Kram gemacht. Und ist super, super, angstbefreit. Und der ist der Optimist vor dem Herrn, wirklich.
Kommt mir bekannt vor.
Toller Typ. Ich bin ein großer Fan. Und dann habe ich mir mein kleines Bermuda-Dreieck, habe ich es immer genannt, gebaut. Das war unser Zuhause und mein Office mit den Trainingslocations und die Kita. Ich habe mir bewusst eine Kita gesucht, die ganztägig betreut. Und ich habe es immer Bermuda-Dreieck genannt, weil ich bin so gefühlt für 2 Jahre in diesem Dreieck verschwunden. Das konnte man alles mit 10 Minuten mit dem Fahrrad erreichen. So, ne? So. Und das war erstmal von den Rahmenbedingungen her total gut. Mein Mann hat in der Zeit im Sales gearbeitet und war auch recht viel unterwegs, hat aber auch relativ viel frei sich genommen. Der hat sich auch Elternzeit genommen und so weiter und so fort. Und das war so die äußerliche Ressource, ne? Also sich Rahmenbedingungen zu schaffen mit
Super.
Unterstützung und so.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ja,
in der 10 Minuten Kita und Arbeitssituation ist es viel wert.
Es ist so gut, ne? Und alles andere hätte auch schlechter funktioniert, muss man sagen. Mein Tipp, wenn jemand sagt so, oh, ich habe aber keine Eltern oder keinen Partner, der mir helfen kann, bildet kleine Verbünde an. Es gibt so viele tolle Mamas und Papas da draußen, die auch entweder, es gibt ja auch Alleinerziehende, und da würde ich so feste Verbünde gründen. Also wie man das früher im Clan gemacht hat, dass eben man sich abwechselt mit Abholen und Playdates und so. Da kann man so viel drüber abfedern. Und ich habe auch ein paar Freundinnen, ich musste nicht ganz so doll drauf zurückgreifen, aber ich habe ein paar Freundinnen, mit denen wir das gegenseitig auch machen und es ist so viel wert. So, das noch so als Randempfehlung an der Stelle. Mhm. Und ich weiß nicht, meine innere Ressource ist, glaube ich, tatsächlich, also ich bin gar nicht so ein optimistischer Mensch, aber ich glaube, ich bin sehr resilient. Da habe ich einfach Glück gehabt und vielleicht auch von meinen Eltern. Meine Eltern haben sicherlich was richtig gemacht. Ich kann unter Unsicherheit gut agieren, das ist mein Glück. Mich macht das nicht nervös. Wenn jemand das nervös macht, dann würde ich sagen, dann versuch dich da zu stärken und such dir vielleicht einen Coach, der dir dabei hilft oder so, weil so dieses Agieren unter Unsicherheit, das haben wir alle in Corona gemerkt, das ist so, so wichtig, dass man sich nicht so verrückt macht wegen irgendwelchem Kram oder irgendwie was könnte morgen sein und so. So dieses im Moment leben und da hilft mir immer so dieses die Stoiker, alles was im Kontrollbereich liegt, daran arbeite ich. Und tatsächlich, so albern das klingt, dieses Modell Kontroll- und Einflussbereich hat mir sehr geholfen, auch in der Zeit, ich habe das vorhin erwähnt, ich habe Glück und Pech. Mein Mann ist sehr krank geworden vor 3 Jahren. Das war von einem Tag auf den anderen aus heiterem Himmel und ist sehr, sehr schwer erkrankt, arbeitet auch immer noch da an den Folgen, musste mehrmals operiert werden, konnte 1 Jahr lang nicht richtig lesen und schreiben, weil wegen Operationsfolgen. Es war ein absolutes Volldesaster. Jetzt gerade geht's ihm gut, das ist wunderschön. Und er ist Gott sei Dank so ein Optimist, wie er ist. Und er gibt da gar nicht auf und macht das wirklich ganz, ganz toll. Aber das war natürlich irgendwie, Na, da wird man erstmal sagen so, okay, dann könnte ich mich jetzt auch gleich verbuddeln, weil wie soll ich das jetzt machen? Komischerweise hatte ich den Gedanken aber gar nicht. Hm. Unsere Tochter davor, mein Vater hatte in dem Jahr davor Krebs und musste operiert werden. Also das war irgendwie so aus dem, ich weiß noch, ich saß einen Tag auf dem Fahrrad, da hatte ich gegründet und das lief mega. Ich habe im ersten Jahr mega viel verdient. Ich dachte so, das ist ja irre, das ist ja geil. Und dann hatte ich mein Bermuda-Dreieck und es war Sommer und ich fuhr auf meinem Fahrrad die Linienstraße entlang. Und das war ganz komisch, sage ich euch. Da kam plötzlich so eine dunkle Vorahnung und ich dachte so, scheiße. So gut kann das nicht bleiben. Jetzt irgendwas passiert jetzt. Und das war's. Und dann habe ich gedacht so, ah ja, intrusive thoughts, komm hier. Ne? Weil ich war so glücklich. Ich war so, es war wirklich wie so, ich dachte so, da ist das Happy End. Und dann, bam, hat es das alles durcheinander gewirbelt. Und wir mussten echt kämpfen immer noch ganz doll. Und die Ressource und dieses Modell der alten Stoiker mit dem Kontrollbereich und dem Einflussbereich und akzeptiere was außerhalb, das hat Epiktet hat das definiert. Der war mal Sklave und wurde dann gekauft, freigekauft und war dann ein Schüler Sokrates. Papa, wenn das nicht stimmt, sorry.
Ich glaube nicht so gut schon. Aufgepasst.
Doch. Stimmt schon. Und der hat immer gesagt, du kannst verzweifeln an den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Und das kann so eine Krankheit sein, wo man sagt, warum wir, warum der Papa meiner Tochter?
Warum jetzt?
Ne? Warum jetzt? Warum nicht erst in 20 Jahren? Warum, ne, so? Und daran kann man seine Lebensfreude verlieren, seine Hoffnung, seinen Mut und seine Kraft. Und was uns geholfen hat, war einfach dann zu sagen, nee, Moment, aber in diesem Kontrollbereich ist ganz viel. Und das ist in diesem Modell so vorgesehen, ne? Weil wir können alle daran verzweifeln, dass wir eines Tages sterben müssen. Oder wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wir beeinflussen können. Und die wir heute, nicht morgen oder gestern, sondern die wir heute in der Hand haben. Ich habe da noch ein kleines Kinderbuch geschrieben. Es liegt in deiner Hand. Das wird noch veröffentlicht.
Ja, cool.
Ja, weil ich habe gedacht, ich muss ja meiner Tochter auch irgendwie, ne, weil man weiß nie, wie solche Krankheiten ausgehen. Ne? Klopf auf nicht vorhandenes Holz. Es geschehen Wunder auf der Welt. Aber man muss ja auch, ich habe gedacht, boah, wie setzen sich eigentlich Kinder mit sowas auseinander? Ne? Und das war so der Impuls. Falls es jemand sucht, es ist noch nicht erschienen. Können wir dann noch nachreichen.
Wenn, dann müssen wir es in die Shownotes nachreichen. Ja, ich finde das immer total... Ja, spannend.
Und das gibt Kraft, ne? Nur um das gedanklich abzuschließen. Mehr kann man auch gar nicht tun. Fokussier dich darauf, was in dein, auch gar nicht so im Außen, weil meistens ist das Umfeld sehr hilflos, ne? Bei großen Katastrophen, egal ob das gesundheitlich ist oder Scheitern oder was auch immer für eine Problematik, Depression bei einem selber, bei einem Partner oder so. Das sehe ich auch viel in meinen Coachings. Meistens können Freunde und Familie einem gar nicht so gut helfen, wie man denkt. Die sagen auch manchmal Sachen, die gar nicht, überhaupt nicht helfen. Also mir sagen zum Beispiel regelmäßig gute Freunde sowas wie, ach, weißt du, Eva, und dann habe ich am Wochenende, da haben wir uns, habe ich mich mit meinem Partner gestritten und dann habe ich dran gedacht, wie schwer es dir geht und dann hatte ich, wo ich dachte so, Moment, hä? Das finde ich jetzt aber eigentlich nicht so geil, so Entschuldigung, schön, dass es dir jetzt besser geht. Bitte schön, gern geschehen. Das heißt, viele suchen ja Hilfe bei Freunde und Familie und ich sage auch nicht, dass, also, ne,
das ist falsch, ist, aber, ja.
Aber sucht die Kraft in euch selber oder bei professionellen Psychotherapeuten, die können einem natürlich auch helfen und Psychologen, weil meistens das Umfeld selber, weil die ja auch irgendwie betroffen sind mit großen Schicksalsschlägen, überfordert sind, darin zu helfen und an alle, die helfen wollen in solchen Situationen, seid einfach da. Ihr müsst gar nicht viel reden. Es reicht einfach, eine Nachricht zu schreiben, wo man sagt, ich bin da. Und nicht fragen, meld dich, wenn du was brauchst, weil die Leute melden sich nicht.
Das macht man nicht, ne? Mm-mm. Aber ich finde es, glaube ich, selber so ganz gut, wenn man mal ein Angebot macht und fragt, ne?
Genau.
Willst du drüber reden oder nicht?
Ja, genau. Ja, einfach fragen. Einfach auch mal vorbeikommen. Ich weiß noch, als es uns echt schlecht ging, Ich melde mich dann bei meinen Freunden auch nicht. Warum? Ne? So, was sollen die denn dann?
Ich wollte dir mal erzählen, was für einen harten Tag ich heute habe und wie scheiße alles gerade ist.
Nein. Nee, mache ich nicht. Und eines Tages, meine beste Freundin, die ich schon kenne, seitdem ich in der 4. Klasse bin, und die wohnt in Bonn. Und irgendwann, das war in der Phase, das war so nach der OP von meinem Mann, da ging es mir echt nicht gut und ich habe mich bei keinem gemeldet. Ich habe auch Freunde verloren über die Zeit, die sich dann nicht zurückgemeldet, gar nicht mehr gemeldet haben. Und die stand irgendwann vor der Tür und hat geschrieben, ich stehe vor deiner Tür. Und wenn du willst, komm raus, wenn du willst, komme ich rein. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, heute nicht. Und das war so toll, weil ich konnte in dem Moment, ich musste keinen Aufwand betreiben. Und sie war einfach da und ich habe gesagt, dann komm rein. Und dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt und sie war einfach da. So, ne? Und solche Sachen, die niedrigschwellige Hilfsangebote sind für Menschen, die mit irgendwas kämpfen, sind unheimlich wichtig und hilfreich. So aus meiner Erfahrung, aber auch aus meiner Coaching-Erfahrung heraus. Und das fließt auch jetzt so in mein Coaching ein, ne? Wenn Leute, da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Weil manchmal sitzt mir natürlich jemand gegenüber, der ein Problem hat. Und dann denkt mein inneres Ich manchmal so, das ist kein Problem. Kündige einfach, es ist überhaupt nicht schlimm. Verzweifle doch nicht. Es ist wirklich nicht, dir geht's gut. Das ist, und dann muss aber, dann sagt mein Coaching-Ich so, nein, stopp, das ist dein Problem. Andere Lebenswelt, andere Situation. Aber dieser Fokus, also mir hat das unheimlich viel Fokus gegeben auf das, was wirklich wichtig ist. Und mir hat eine meiner Mentorinnen gesagt, die Gundula, die ist so toll. Die war jetzt gerade in Australien und hat Aborigines interviewt, weil sie lernen wollte. Und die meinte irgendwann mal, als wir diesen Schicksalsschlag hatten zu mir, Eva, weißt du, du bist ein Segelboot, immer gewesen. Du bist so mit Leichtigkeit übers Meer geflitzt. Und jetzt so, bei dir sieht auch alles immer so leicht und schnell aus. Und hier, zack, zack, hast du eine neue Webseite und das und so. Und mit so. Und das Universum hat dir anscheinend die Aufgabe gegeben, tauchen zu lernen. Und dann dachte ich so, danke Universum. Ich möchte aber lieber segeln und möchte nicht tauchen. Aber das habe ich jetzt halt auch für mich als Aufgabe entdeckt, zu sagen, okay, dann halt Tiefe jetzt. Dann setze ich mich jetzt halt in der Tiefe mit mir selber und mit dem Leben auseinander. Und daran wachse ich jeden Tag. Und ich versuche das natürlich auch für meine Tochter zu gestalten. Und gemeinsam mit meiner Familie und mit meinem Mann zu gestalten. Und das ist eine Ressource, um zu deiner Frage zurückzukommen.
Absolut.
Sorry, das war jetzt eine lange Antwort.
Nein, das war ein wertvoller Exkurs. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass du diese kindliche Perspektive damit aufnimmst, weil gut, deine Tochter ist jetzt schon 7. Aber so in meiner Erfahrung sind es oft Kinder, die so intuitiv auch mit solchen Schicksalsschlägen umgehen lernen können in dem Alter, wo man sich selbst als Erwachsener manchmal noch eine Scheibe von abschneiden kann. Ne? Ich weiß noch, als wir so den ersten Todesfall in der Familie hatten und mein damals, gut, der war halt auch wirklich erst 3-jähriger Sohn zu dem Zeitpunkt und sagte, oh, schade. Und dann ist er weiterspielen gegangen. Und ja, eigentlich ist auch damit alles gesagt und ne? Dann fokussiert man sich wieder aufs Hier und Jetzt und eigentlich geht's weiter.
Kinder gehen mit Krankheit, mit Verlust und mit Schicksalsschlägen ganz anders um als wir. Psychologisch wäre meine Empfehlung immer, trotzdem später nochmal drauf zu schauen, weil das manchmal dann irgendwo so unterschwellig irgendwo schon abgelagert ist und viele dann in der späteren Auseinandersetzung merken so, cool, das hat, weil Kinder müssen funktionieren, deswegen haken die das so schnell ab und sie verstehen ja auch nicht den Gesamtkontext. Deswegen ist es immer gut, auch wenn man wirklich einen schweren Schicksalsschlag hat in der Familie, das therapeutisch ab einem gewissen Zeitpunkt, muss man nicht am Anfang machen, glaube ich, aber liebe TherapeutInnen, widersprecht mir gerne. Aber also irgendwann sich damit auseinandersetzen ist hilfreich, aber wir können total viel von Kindern lernen. Dieses im Moment sein, was ich auch meine, das ist ja dieses Kontrollbereich.
Ja, klar.
Das ist jetzt kann ich, jetzt da Blume, so, Punkt.
Circle of Influence für diejenigen, die bei den Stoikern nicht weiterkommen. Circle of Influence als Tool, ganz toll.
Genau. Wurde auch übrigens, das sage ich in meinen Trainings immer, Weil da gibt es ein Buch, das heißt Circle of Influence. Ist das von Adam Grant? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht.
Nee, Steve Covey.
Steve Covey, ja. Genau, danke schön. Steve Covey hat das geschrieben, ist damit unheimlich erfolgreich gewesen und ich sage immer mit einem kleinen Zwinkerauge, er hat es aber von den Stoikern geklaut.
Ich wusste das nicht.
Ja, ja, genau. Das ist dieses Modell. Das wurde auch ganz oft aufgegriffen. Mhm. Aber das Buch von Stephen Covey lässt sich leichter lesen als Epiktet. Der ist dann noch ein bisschen schwurbelig. Ja, gut. Und auch nicht ganz so genderkonform, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das liegt an der Zeit.
Ja, Zeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Mhm. Oh ja, wir sind schon wieder.
Wir sind schon fast bei einer Stunde. Ja. Und ging ratzefatz vorbei. Ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Leben, in dein vielfältiges Leben gegeben hast.
Gerne.
Angefangen in Australien, durch die Welt gereist und hier in Berlin gelandet. Und es war sehr crispy.
Ja, und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Also,
danke euch.
Lasst uns in Kontakt bleiben.
Super gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir.